Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, dort in den Versen 58 bis 51. Es handelt sich um Worte Jesu Christi. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt, nicht. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich hingebe für das Leben des Kosmos. Amen. Meine Freunde, der Mensch ist ein noch größeres Geheimnis, als wir sowieso schon denken. Er ist das Wesen, mit dem sich die Jahrtausende beschäftigt haben. Wir haben ihn vermessen und gewogen und chemisch analysiert. Wir haben ihn medizinisch erforscht und psychologisch getestet. Wir haben ihn soziologisch auf vielen Feldern wahrgenommen. Wir haben philosophisch über ihn nachgedacht. Die Religionen sprechen von ihm. Er ist befragt worden und konnte vielfach seine Meinung sagen. Und er ist sich selbst immer noch ein Geheimnis. Ich möchte diese Bemerkung vorausschicken, denn wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann heißt das eigentlich so: Das Brot des Lebens, nach dem ihr alle, wissend oder nicht wissend, bewusst oder nicht bewusst, immer schon sucht, das bin ich. Die Ausleger machen uns darauf aufmerksam, dass so verstanden werden muss. Der Mensch kommt bereits mit seinen Sehnsüchten auf die Welt. Er bringt sie mit. Wenn er zu ihnen erwacht, dann hat er sie nur wahrgenommen, sie waren schon immer da. Seine Bedürfnisse und diese Sehnsüchte, von denen er nicht einmal ganz genau weiß, worin sie bestehen. Auch das gehört zum Geheimnis des Menschen, dass er etwas sucht, von dem er nicht genau weiß, was es ist und auch nicht immer, in welcher Richtung er es zu suchen hat. Manchmal, so scheint es, stolpern wir durch die Gegend, ahnend und tastend nach etwas oder jemand oder einer Welt oder einer Dimension, die wir suchen, von der wir nicht genau sagen können, was wir damit meinen. Das fasst Jesus alles zusammen in diesem Wort Brot. Und natürlich meint er nicht ein Nahrungsmittel für den Körper. Jesus hat ja nicht gesagt, esst mich und nehmt in Zukunft keine Mahlzeiten mehr zu euch. Sondern es spielt an auf eine Dimension des menschlichen Lebens, die anders als durch ihn nicht gestillt werden kann. Es ist leicht zu sagen, was der Körper des Menschen braucht. Also Nahrung und Flüssigkeit und Sauerstoff und Bewegung und vor allen Dingen Schlaf und etwas, was ihn wärmt und kleidet und eine Wohnung oder Höhle oder Hütte, eine Bleibe. Das ist alles so sicher, dass man es beweisen kann. Man nehme dem Menschen etwas von diesen Dingen weg und man wird entdecken, dass er eingeht Am schnellsten, wenn man in den Atem nimmt. 5 Minuten genügen, um uns aus diesem Leben in einen anderen Zustand zu versetzen. Und seelisch, ich glaube, wir brauchen Liebe, also persönliche Zuwendung und Gemeinschaft. Wir wollen dazugehören, irgendwo dazugehören. Fast niemand hält es aus, Außenseiter zu sein. Wir möchten irgendwo sagen können, wir, nicht nur die da und ich. Es tut fast körperlich weh, ausgestoßen zu werden. Wir möchten Anerkennung. Man soll uns ab und zu sagen, ja, das war prima, es ist gut gemacht. Und überhaupt, ich schätze dich. Ich achte deine Sicht, deine Lebensleistung und wie du dies und jenes angepackt hast. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Erfolg. Man darf das ruhig sagen, auch in einer Kirche. Erfolglosigkeit tut immer weh. Worin der Erfolg besteht, das sagt der eine so und das sieht der andere wieder anders. Und nun ist alles gesagt. Der Mensch ist ein körperliches, seelisches Wesen und er ist auch ein geistiges Wesen. Er braucht Ziele, klare Lebensziele, die ihn beflügeln, die ihn inspirieren, die ihn voranbringen, wo er sagen kann, dafür möchte ich mich einsetzen. Und wenn ihm die verloren gegangen sind, dann gibt es so etwas wie einen geistigen Rentnertod. Sie wissen, was ein Rentnertod ist? Das ist das rasche Sterben von Menschen, die aus ihrem Beruf ausgeschieden sind und nun also nichts mehr zu tun haben. Zu nichts mehr, wie sie sagen, gut sind. Sie sterben manchmal ganz rasch. Der Mensch braucht einen Sinn. Auch das ist ein großes Geheimnis. Wer kann beweisen, was ein Lebenssinn ist? Etwas Bergendes, etwas Umfassendes, etwas, worin man sich ganz einbringen kann, was die Richtung vorgibt, in der wir gehen. Was braucht der Mensch? Jesus sagt es so: Er braucht Brot des Lebens. Und das ganze Geheimnis des Menschen ist vielleicht umschrieben mit diesem ganz weiten Wort Leben. Und wir wissen, dass Leben nicht vegetieren heißt. Wir wissen, dass Leben nicht heißt, sich über die Runden bringen. Und dass Leben all dieses, was ich eben flüchtig genannt habe, noch einmal wieder überschreitet. Was ist denn Leben? Ewiges Leben. Ich denke, dass wir die Sehnsucht haben nach dem Gültigen. Was auch dann noch gültig ist, wenn wir nicht mehr da sind. Dass wir die Sehnsucht haben nach dem Bleibenden. Während wir spüren, dass alles im Fluss ist, alles sich verändert, wir selbst am meisten. Dass eine Mode die andere jagt und dass der Mensch sich unaufhörlich wandelt, auch wenn er es gar nicht will. Wir suchen nach dem Bleibenden. Nach dem, was Bestand hat. Woran man sich halten kann, was nicht Teil des Strudels ist, den wir unser Dasein nennen. Wir suchen das Ganze, während wir doch immer nur Teile in der Hand haben. Nicht, wenn ich Sie jetzt so sehe, ich kann auch nicht sagen, ich könnte jeden von Ihnen erfassen, auch nicht die unter Ihnen, die ich jahrelang schon kenne. Immer sehen wir nur Teile, eine Seite, einen Aspekt. Aber wir sehen uns nach dem Ganzen. Wir sehen uns auch nach dem Vollkommenen. Junge Menschen geben das zu, ältere lächeln weise und ein bisschen resigniert. Du mit deinen Träumen, sagen sie. Hab sie ruhig noch, du kannst sie dir noch leisten, du bist noch jung. Und dann werden wir realistisch, so heißt das doch wohl, und sagen, ach weißt du, das Leben ist eben ganz anders. Aber dieser Traum nach dem Vollkommenen, der steckt in uns, wer kann ihn ganz töten? Darf ich es einmal provozierend sagen, wir sehen uns nach einer heilen Welt. Dieses Wort ist ja beschossen worden und lächerlich gemacht worden. Gewisse Leute hat man angeprangert, die vertreten eine heile Welt. Ich frage nur, können wir leben ohne diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, wenn wir doch sehen, wie vieles kaputt ist. In anderen, in den Situationen, in sozialen Beziehungen, in Menschen, die wir kennen und wenn wir ehrlich sind, in uns. Wir sehnen uns nach der Erfüllung. Alles dies sind ja magische Worte. Es ist so schwer zu beschreiben, worin denn nun das Ganze und das Vollkommene und das Heile und das Ewige und das Bleibende wirklich besteht. Jesus spricht von dieser Welt. Er spricht so, als wenn wir uns danach sehnten, in diese Welt einzutreten, wo es kein Sterben mehr gibt. Wenn jemand davon ist, wird er nicht sterben. Es ist etwas in uns, was auf so einen Satz anspricht. Wenn das Nichtsterben nur bedeutet, der ewige Zustand, wie wir ihn jetzt haben, noch einmal verlängert ins Unendliche, dann ist das nicht ersehnenswert. Aber wenn ewiges Leben heißt, ganzes, heiles, erfülltes, vollkommenes Leben, dann ist das wichtig. Es ist so merkwürdig, dass der Westen, also sagen wir einmal Europa, zum Teil auch Amerika, diese Dimension so klein geschrieben hat. In Indien zum Beispiel, da sprechen die Leute von dem spirituellen Bereich. Und sie haben dabei ziemlich genaue Vorstellungen. Sie sagen, was soll dieses Vergängliche hier? Wir machen uns auf zu dem Bleibenden und sie suchen es im Meditationsvorgang. Sie suchen es bei Gurus, bei heiligen Männern, in Höhlen, irgendwo abgeschieden von der geschäftigen Welt. Damit bin ich fast schon beim zweiten. Jesus sagt, das ewige Leben, dieses bleibende, gültige, wird vermittelt durch Brot. Und daran ist mir wichtig, dass Brot etwas ist, was wir uns von außen zuführen. Wir haben es nicht an uns, wir tragen es nicht in uns, wir bringen es nicht mit. Wenn Leben durch Brot kommt, dann heißt es, was auch immer noch damit gemeint sein mag, es kommt von außen. Wir müssen es entdecken, ergreifen, zu uns nehmen. Wir haben es nicht mit uns auf die Welt gebracht. Ich sprach eben von der Welt des fernen Ostens. Es gibt viele Menschen, die das anders sehen. Sie sagen, blicke in dich, meditiere, entdecke den göttlichen Kern in dir, das ewige Wesen, das du selber bist, an dem du Anteil hast, so wie ein Tropfen Anteil hat am Meer. Versinke dich in diese Welt hinein. In dir trägst du das Göttliche. Wenn überhaupt, dann nur so. Und dann suchen Menschen, diese Erfahrung zu machen, wie sie über sich hinauswachsen. Wir haben allen Grund als Christen, liebe Freunde, solchen Haltungen gegenüber nicht die Nase zu rümpfen, und irgendwie hochmütig daherzureden. Aber das andere ist auch klar. Wir glauben, dass das Ewige von außen kommt. Dass es nicht in uns liegt, dass es aus einer anderen Dimension kommt. Jesus nennt diese Dimension den Himmel. Das Ewige kommt herab. Das Ewige wird von uns gesehen und ergriffen und angeeignet. Wir müssen in diesen Bereich kommen. Und nun das Dritte. Jesus sagt, ich selber bin dieses Brot. Das ist ein bisschen schwer, so bildhaft vorzustellen. Kann man einen Menschen aufessen? Nun, wir sagen von manchen Müttern, sie lieben ihre Kinder so sehr, sie würden sie am liebsten auffressen. Aber wir meinen dann meistens etwas, was nicht so positiv ist. Etwas, das mit Vereinnahmen zu tun hat und verschlingen. Wer möchte schon gerne verschlungen werden? Wenn wir Liebe suchen, suchen wir sicher nicht eine Liebe, die uns dann auffrisst, sodass von uns am Ende nichts mehr übrig bleibt. Wir sind ein Teil des anderen geworden. Es gibt diese verschlingende Liebe. Kann man Christus so vereinnahmen? Natürlich ist das nicht gemeint. Er bleibt ein Gegenüber. Er bleibt eine Persönlichkeit. Er wird nicht ein Teil von uns. Wenn wir Brot essen, dann nehmen wir das so sehr auf, dass es buchstäblich Teil unserer körperlichen Substanz wird. Über Magen und Darm wird es von uns absorbiert. Wir verschlingen es. Wir können in diesem Sinne nie Christus in uns aufnehmen, dass er ein Teil von uns wird. Er bleibt, auch für Menschen, die jahrzehntelang mit ihm verbunden sind, ein Gegenüber. Was kann denn das heißen, dass wir ihn essen und trinken sollen, dass er ein Teil von unserem Leben wird. Das bedeutet erstens, dass wir ihn irgendwann einmal in unser Leben aufnehmen. Wenn wir Brot zu uns nehmen, dann führen wir es über unseren Mund unserem Leben zu. Es geht in uns ein. Es gibt etwas ganz Ähnliches, wenn wir Christen werden. Wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir Christus in uns einlassen. Natürlich nicht über die Zunge und die Zähne und den Verdauungstrakt, sondern in einem inneren Vorgang. Einige von uns nennen das Christus das Leben übergeben oder ihn in das eigene Leben aufnehmen. Wir sind der Meinung, dass man das gewöhnlich nur einmal im Leben wirklich tun kann. Man kann das nicht täglich tun. Das ist eine Grundentscheidung, dass sich unser ganzes Wesen für ihn öffnet. Dass wir ihn anrufen, dass wir sagen, Jesus, ich habe erkannt, dass alles, was bleibend und ewig und wertvoll ist, in deiner Person konzentriert ist. Ich öffne dir jetzt mein ganzes Wesen. Komm in mein Leben. Tritt in mein Leben ein. Im Johannesevangelium am Anfang, in Kapitel 1 wird das so genannt, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Es geht hier um einen Vorgang, der leider in unserer Kirche viel zu selten geschieht, zum Teil auch deswegen, weil viel zu selten über ihn gepredigt wird, diesen Grundvorgang, wie ein Mensch Christ wird. Wir werden nicht Christ, weil wir getauft sind. Wir werden nicht Christ dadurch, dass wir den Gottesdienst besuchen, ab und zu oder regelmäßig. Wir werden Christ dadurch, indem wir Christus in unser Leben aufnehmen, gleichsam in das Haus unseres Lebens hineinlassen, damit er nun der Hausherr sei. Ein Vorgang, der meistens durch viele Kämpfe hindurchgeht, vor dem wir uns scheuen, vor dem wir Angst haben, weil wir wissen und spüren, dass wir uns ein Stück weit an ihn verlieren werden. Wir lassen ihn ein, wir übergeben ihm unser Leben. Ich habe das in meinem Leben hunderte von Malen erlebt, dass Menschen dieses getan haben, ihr Leben Christus übergeben oder ihn in ihr ganzes Dasein eingelassen haben. Und immer entsteht etwas Neues. Es kommt eine neue Atmosphäre in unser Leben, ein neues Klima, ein neuer Sinn, eine neue Freude, eine neue Bestimmtheit, ein neuer Sinn und eine neue Richtung. Jesus in Person. Ein geistiger Vorgang von unglaublicher Auswirkung. Und ich würde Sie gerne einmal fragen, ob Sie verstanden haben, was ich damit gemeint habe und ob Sie dies für sich schon einmal praktiziert haben. Man muss über nichts heute so viel sprechen mit Menschen wie über diesen Grundvorgang, durch den wir überhaupt erst Christen werden. Wenn wir ihn überspringen, wird alles andere wie ein Haus, das man in die Luft setzt, das kein Fundament hat, kein persönliches Fundament. Christus aufnehmen wie ein Stück Brot, das bedeutet dann auch zum Abendmahl gehen. Wer von uns kann schon erklären, warum es beim Abendmahl heißt, Christi Leib für dich gegeben oder Christi Blut für dich vergossen. Wir wissen, dass was wir da empfangen immer mehr ist, als Begriffe ausdrücken können. Wir Theologen haben das natürlich studieren müssen, uns ein Bild davon machen müssen, wie man darüber reden kann. Und wir ahnen doch, dass es mehr ist, als man sagen kann. Dass sich der himmlische Christus so mit einem Stück Brot, dass er sich so mit einem Schluck Wein verbindet, dass wir durch das Essen dieses Stückes Brot und das Trinken dieses Schluckes Wein in ganz enge Berührung mit ihm kommen. Es ist wichtig, dass das Abendmahl für jemand, der Christus in sein Leben aufgenommen hat, eine ständige Bedeutung gewinnt. Es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesen Gipfelerlebnissen, einmal im Jahr, eine Abendmahlfeier, zweimal im Jahr. Dass das ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens wäre, dass wir es Woche für Woche aufnehmen. Es ist, wie wenn wir unserem inneren Leben Kraft zuführen. Es ist, wie wenn wir es dadurch stärken und festigen und wachsen lassen. Darum gehen Sie so oft zum Abendmahl, wie es möglich ist. Und überspringen Sie, wenn es nötig ist, Ihre Skrupel und Ängste. Und dass man ja unwürdig sein kann, das stimmt natürlich, wir sind immer unwürdig. Und dass man es nicht verdient hat, wie gut, dass wir es nicht verdient haben, wir haben es nie verdient. Gehen Sie zum Abendmahl, wann immer es möglich ist, und erwarten Sie jedes Mal neu, dass etwas geschieht. Wenn dies eine Routine wird, eine gedankenlose Handlung nach dem Motto, irgendwas wird schon dabei sein, ich weiß auch nicht was, dann haben wir wenig Segen von diesem Gang. Wenn wir jedes Mal erwarten, dass Christus uns begegnet auf eine spirituelle Weise, dann werden wir sehr dadurch beschenkt. Und Christus aufnehmen wie Brot, das bedeutet drittens, dass wir uns ernähren von seinen Worten. Diese Worte haben ihren Niederschlag gefunden in der Bibel. Alles, was wir außer der Bibel noch von ihm wissen, ist abgeleitet, ist zweitrangig, ist Güteklasse 2 bis 20. Alles, was man sonst in theologischen Büchern über ihn liest oder in Auslegungen oder Andachtsbüchern, ist nützlich, jedenfalls ein Teil davon ist nützlich. Aber längst nicht dem gleichzusetzen, was die Bibel selber sagt, seine Worte. Wir haben sie nur in dieser Gestalt. Wenige sogenannte Agrapha sind überliefert außerhalb des Neuen Testamentes, aber sie sind kein Ersatz für das, was hier seinen Niederschlag gefunden hat. Und immer wenn wir diese Worte nicht nur flüchtig hören, sondern sie bewegen, sie, wenn ich so sagen darf, kauen, sie in uns arbeiten lassen, dann geschieht eine Wandlung unseres Wesens. Diese Worte werden von uns assimiliert, so wie Nahrung aufgenommen wird. Sie werden ein Teil von uns, sie prägen uns, sie gehen uns, wie man so sagt, in Fleisch und Blut über. Nur das ist hilfreich, nicht wie viel wir wissen. Diese Kirche, der wir angehören, ist todkrank durch ihren Intellektualismus. Alles geht über den Intellekt, so sind wir ausgebildet worden. So mussten wir unsere Prüfungen ablegen. Und wir wissen doch, wie hohl und leer der Intellektualismus ist. Aber spirituelles Leben heißt, dass wir verwandelt werden durch das Wort. Dass wir neue Empfindungen haben, neue Willensimpulse, neue Handlungen ausüben. Neue Gesinnung zutage tritt. Und das geschieht, wenn sein Wort, das Wort von Jesus, in uns eingeht, wenn wir uns dafür Zeit lassen, wenn dies meditiert wird. Wie ein Sauerteig den Teig, so unser ganzes Wesen durchdringt und prägt. Und das wird nur zum Ziel kommen, wenn wir auch dafür bereit sind und dies nicht auf einige Augenblicke unseres Lebens beschränken, wenn wir gerade mal Ferien haben oder in unserer Freizeit, sollen wir das täglich tun, damit wir täglich die Auswirkung seines Wortes sehen. Ich meine, wenn ich sein Wort sage, nicht bloß die Sprüche, die unmittelbar auf Jesus zurückgehen. Ich meine auch die Worte, die er durch seine Apostel und durch die ersten Christen gesprochen hat, die im Neuen Testament ihren Niederschlag gefunden haben. Diese sind Worte, die mit geladen sind mit Kraft, so wie frisches Gemüse, so wie eine gesunde Kost, wie wir sie vielleicht in besonderen Einkaufsstätten kaufen. Wenn wir dieses Wort in uns bewegen, werden wir anders. Unser spirituelles Leben erfährt Nahrung und wandelt sich. Der Mensch, so habe ich am Anfang gesagt, ist ein geheimnisvolles Wesen. Wir wissen nicht, wohin wir eigentlich streben mit unserer Sehnsucht. Ich glaube, dass Gott es weiß. Und ich glaube, dass Christus als der bevollmächtigte Offenbarer Gottes uns sagt, was unsere Bedürfnisse sind. Und dass wir gut tun, uns auf das einzulassen, was von ihm her rüberkommt, was er uns vermitteln möchte, weil wir dann satt werden. Satt im Sinne von Erfüllung finden, jetzt schon in dieser Zeit und dann erst recht in einer Welt der Vollkommenheit. Amen.